Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Ja, moin moin und hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der Holstein-Kiel-Podcast der Kieler Nachrichten. Mein Name ist Marco Nehmer, Holstein-Reporter an meiner Seite, wie letzte Woche, Senior Sir Opa Geil. Moin Opa, wie geht's dir?
Ahoi, alles bestens.
Das höre ich gerne. Alles bestens, so wie es bei den Störchen alles bestens war. Auf dem Rückflug von Dresden gab es ein kleines Bierchen ausgegeben vom Trainer.
Ja, also das muss ich glaube ich etwas relativieren. Also es gab eine Kiste Bier, aber die ist glaube ich schon im Bus vernichtet worden, wenn man denn von vernichten sprechen kann, weil der Tross war glaube ich 31 oder 32 Leute und so eine Kiste Bier hat ja erfahrungsgemäß irgendwas bei 24 Flaschen oder sowas. Also war nicht für jeden eine
Ach,
Flasche.
Adam Riese, oh nein, scheiße. Ja, vielleicht, also, vielleicht müssen sie am Terminal nochmal nachgeschossen
haben.
Ja, das
kann natürlich sein. Das kann natürlich möglich sein.
Genau. Ja, Rapp 43 Jahre alt geworden am letzten Samstag, aber nicht nur deshalb gab es eine Kiste Bier oder vielleicht eine zweite, die man uns verschwiegen hat, wer weiß.
Ja.
Sondern natürlich auch wegen des Punktes. Holstein hat ein 0:0 in Dresden geholt. Fußballerisch nicht das schönste Spiel aller Zeiten, aber vielleicht einer der wichtigeren Punkte in dieser Saison, ne?
Ja, definitiv. Also ich sag mal so, rechnerisch ist natürlich immer noch Platz 16, das Abrutschen auf Platz 16 möglich, aber faktisch, ich meine, Dynamo Dresden steht auf Platz 16. Damit hat man den Gegner mit dem 0:0 auf Distanz gehalten, bekannterweise. Aber die stehen ja deshalb auf Platz 16, weil sie in 2022 noch nie ein Spiel gewonnen haben. Ja.
Und man hat auch gesehen, weshalb, ne?
Ja, man hat gesehen, weshalb. Und warum die jetzt ausgerechnet die letzten 4 Spiele am Stück gewinnen sollen, da fehlt mir jetzt ein bisschen die Fantasie für, so sag ich deshalb. Eigentlich, auch aufgrund des Torverhältnisses, dann ist Holstein jetzt schon durch.
Ja.
Aber wenn es denn noch ein Sieg mehr wird, dass man die 40-Punkte-Marke erreicht und auch mit Blick meinetwegen auf die Platzierung, mit Blick auf die TV-Gate-Verteilung, die darf man ja auch nie außer Acht lassen oder so, da kann ja jeder Platz zählen nachher in der Endwertung, ist also jeder Sieg immer noch von Bedeutung.
Ja, ich denke auch nicht, dass es da jetzt groß zu Druckabfall kommt. Nichtsdestotrotz ist das so eine Art Vorentscheidung jetzt gewesen, ja. Dieses 0:0. Das war im Grunde das Minimalziel, das man hatte in Dresden und das hat man erreicht. Man hätte locker dieses Spiel natürlich auch gewinnen können. Lag jetzt weniger an der eigenen überragenden Leistung, sondern wirklich daran, dass von Dresden dann auch nicht viel kam und sie hinten natürlich, wenn Holstein es mal ein bisschen schneller gespielt hat, auch Räume angeboten hat. Otschi hätte vielleicht irgendwie, wenn er einen noch besseren Tag erwischt hätte, gleich das Ding in der zweiten Minute da schon hinten in den Knick gemalt.
Ja.
Spätestens aber dann Rehse oder Holtby hätten auch mal einen versenken können. So ist es dann halt beim 0:0 geblieben. Letztlich ist völlig egal.
Ist in der Situation ein seriöser Vortrag? Man darf ja auch nicht vergessen, welche Personalsituation dahinter gesteckt hat bei dem Spiel. Finde ich ein seriöser Vortrag. Kaum was zugelassen. Also und da sieht man mal wieder daran, dass die Basic für jeden Erfolg nicht nur die Zauberkünstler vorne sind, die müssen natürlich auch treffen irgendwo oder die aufgerückten Mittelfeldspieler oder wer auch immer, sondern die Basic ist die Defensive, ne? Und da ist an so einem Tag ist dann so ein Spieler wie Alex Ignowski schon von Bedeutung irgendwo, ne?
Genau, Ignowski reingerückt, auf die 6 gegangen, Holtby ist dann einen weiter vor auf die 8. Ignowski, ja, jetzt auch nicht spielerisch groß geglänzt, aber darum geht es natürlich nicht, ne? Er hat Kilometer gefressen, er hat wichtige Zweikämpfe gewonnen, den einen in der 60. Minute gegen Königsdörfer, das ist natürlich so der irgendwie am meisten herauszustreichen ist, wie er ihn da abgrätscht.
Die Königsgrätsche gegen Königsdörfer.
Ja, Mensch, genau.
Ja,
kannst du gleich patentieren lassen, den Spruch. Aber nichtsdestotrotz, hinten auch die Viererkette wieder sehr stabil gespielt, wie gegen den HSV. Das aber, du hast es schon angesprochen, die Personalprobleme in völlig anderer Besetzung als noch gegen den HSV. Stefan Teska ist mit einem Infekt ausgefallen, Marco Komenda mit Wadenproblemen, Thomas Dehne Corona, das heißt, Schlussmann neu und zwei von vier in der Viererkette neu. Nichtsdestotrotz hat es ähnlich stabil gewirkt wie gegen den HSV, als wenn da irgendwie auch innerlich so ein Schalter mit diesem Spiel einfach, wie sagt man, umgelegt. Der Schalter wurde umgelegt.
Ja.
Uiuiui, ist noch ein bisschen früh.
Ja, macht nichts.
Ja, alle haben die Zweikämpfe angenommen, das sah wirklich sehr gut aus, ja.
Also da waren 12 Leute mussten insgesamt ersetzt werden. Ne? Ja. Da saßen mit Luca Wolf und Dominik Endure und Hossi Carrera saßen drei potenzielle U23-Spieler auf der Bank und Jonas Sterner ist ja im Grunde, sag ich mal, auch erst im Laufe der Saison richtig in den Profikader aufgerückt, das natürlich jetzt mit, und dem ging es auch gar nicht so gut.
Genau, war ein bisschen kränklich, ist dann noch reingekommen ins Spiel.
Also unter diesen Voraussetzungen, wie gesagt, das war ein seriöser Vortrag, nichts, wo man nichts für die Geschichtsbücher, aber der Punkt ist Monster wichtig für die Tabelle und für, zur Sicherung des endgültigen Klassen oder zur endgültigen Sicherung des Klassenerhaltes, und von daher ist so eine Dienstreise nach Dresden am Ostersamstag völlig gut und völlig berechtigt, dass sie zwei freie Tage kriegen danach, ne? Dann können sie schön auf das Spiel in Heidenheim vorbereiten und alles ist Chico.
Ja, genau. Nochmal zu den Ausfällen. Ich habe mir das hier nochmal notiert. Das ist eine eigene Elf, die du so eigentlich auch auf den Platz hättest schicken können. Ne? Und ich glaube, die wäre konkurrenzfähig gewesen. Ne?
Ja.
Hättest hinten drin Dene, dann hättest du eine Viererkette aus Kirkesko, Wahl, Teska, Komenda, Mittelfeld, Benger, Sander, Porat vorne drin, Bartels, Abmes. Also
so kann man mit auflaufen.
Ich glaube, damit kannst du durchaus in dieser Liga was reißen. Ja. Ne? Vielleicht sollte man die nächstes Jahr nochmal als 19. Mannschaft anmelden oder so. Also ich glaube, die würden mindestens im Mittelfeld mitschwimmen, wenn nicht mehr. Ne?
Allerdings ist jetzt wirklich, das muss man ja wirklich sagen, wenn das jetzt ein Spieltag ist oder zwei Spieltage oder du hast einen Massenausbruch an Corona oder sowas, ne, dann sind ja alles so Situationen, die mal passieren können. Aber bei Holstein zieht sich das jetzt, diese Ausfallliste aufgrund von Krankheiten und Verletzungen, das zieht sich jetzt, glaube ich, seit, weiß ich, 4-6 Wochen durch.
Das fing ja schon früh in der Saison an. Ich kann mich noch an eine frühe Phase im Spätsommer erinnern mit vielen Muskelverletzungen.
Genau.
Dann kamen jetzt zuletzt halt schwerere Blessuren dazu. Auch solche, die du nicht durch Belastungssteuerung regulieren kannst, wie ein Schlüsselbeinbruch bei Finn Bartels. Was ist dann auch einfach eine Verkettung von viel Pech.
Und muskuläre Probleme wie bei Joshua Mees beispielsweise, da sind sie, die kommen. Jedenfalls ist das die offizielle Verlautbarung des Vereins, wenn man mal nachfragt. Sie kommen der Ursache nicht auf die Spur irgendwo. Ne? Also sie wissen nicht genau, wo das herkommt. Ne?
Und das kann ja nicht am schlechten Rasen liegen. Also der ist sowohl in Projensdorf als auch im Stadion eigentlich entsprechend präpariert.
Ja, eigentlich ich
bin da auch recht ratlos.
Ja, und das ist wohl, sind die Verantwortlichen wohl auch. Und gut, Benger, der junge Mann, Marcel Benger, der hat es mit dem Rücken. Das kann natürlich immer passieren. Das kann durch Überbelastung kommen von der Regionalliga in die zweite Bundesliga. Und wenn es dann nur der Trainingsbetrieb ist. Aber selbst das kann dann vielleicht dazu führen, dass mal irgendeine Fehlstellung kommt oder weiß der Teufel was. Und dann werden Rückenprobleme ausgelöst. Also ich sag mal, das aber die Gesamtzahl ist eben komplett irre. Da muss was will man machen gegen pfeifersches Drüsenfieber bei Hauke Wahl?
Ja, oder, schwierig. Willst du ihm das Küssen verbieten? Stichwort
Kissing. Das hat er ja erzählt. Dass er also Studentenkurskrankheit, das wird ja next die Diagnose, weil er ja seit letztem Sommer verheiratet ist. Sagt er, ne? Also
er ist ja auch ein Fuchs und ein Profi. Er weiß schon, was er zu sagen
hat. Genau, also glauben wir das jetzt einfach mal. Ist ja auch schön alles. Aber auch bei Marco Komenda jetzt Wade. Vorher nach seinem Mittelfußbruch hat er ein halbes Jahr ungefähr ausgesetzt. Kommt dann relativ kurzfristig, also ohne größeren Vorlauf rein. Nicht, dass er mal jetzt 5 Minuten spielt, sondern er war gleich. So, und dann ist natürlich klar, dass dann wieder Folgeerscheinungen kommen, aufgrund der langen Verletzung vorher.
Das ist ja ein Klassiker, ne? Wenn du lange ausgefallen bist, dass du gleich erstmal wieder eine Muskelverletzung hast und 2-3 Wochen ausfällst.
So ist es. Also ist schon, Ursachenforschung wird natürlich betrieben und muss auch betrieben werden. Ist vielleicht in der Belastungssteuerung was verkehrt? Kann ich mir nicht vorstellen, weil es sind die gleichen handelnden Personen wie in den Vorjahren auch. Ja. Und da ist Holstein von solchen Verletzungs-, in Anführungszeichen, Pech, also und Krankheitspech, bis auf Corona eigentlich relativ gut verschont geblieben.
Genau, wenn wir die letzte Saison sehen, wo Corona natürlich richtig reingeschlagen hat, abgesehen davon, was den körperlichen Zustand der Spieler im Sinne von Muskulatur etc. angeht, war das wirklich schon eher eine herausragend gute Saison, ne? Dass man mit so wenigen Verletzungen durchgekommen ist. Ja.
Das Jahr davor auch. Das ist ja das, was Holstein gut ausgezeichnet hat, dass sie eigentlich über auf Sicht in der Saison eigentlich nie großartige Ausfallliste hatten. Dieses Jahr ist wirklich da ist der absolute Ausreißer nach oben. Und das muss natürlich noch mal analysiert werden, ob es da dann wirklich handfeste Gründe dafür gibt oder ob man einfach mal vom Pech sprechen muss, was sich im Moment zumindest so auf den ersten Blick so andeutet, dann muss man das zur Kenntnis nehmen und hoffen, dass es nächstes Jahr besser wird.
Genau. So hat es zumindest im Tor, gut, da ging es um Corona und nicht um eine Verletzung bei Thomas Dehne, so hat es zumindest im Tor Yannis Gelios jetzt noch einen Einsatz beschert. Man kann davon ausgehen, dass er jetzt auch am Wochenende gegen Heidenheim spielen wird. Ja, das wird seine Abschiedstour. Ne? Kriegt jetzt nochmal ein Heimspiel. Ist für ihn natürlich auch schön, ne? Für den Pokalheld, dass er sich nochmal zeigen darf. Ja. Und hatte natürlich, muss man sagen, neben der einen Grätsche von Ignjowski eigentlich die kurioseste Szene des ganzen Spiels in Dresden. Da mit seinem Kopfball-Flachkörper auf Höhe der Grasnarbe.
Ja, ich würde mal von einem leichten Abstimmungsproblemen davor mit seinen Vorderleuten sprechen, weil eigentlich hätte er die Kugel schon lange aufnehmen müssen.
Ja, vorher. Klar, aber er wurde dann noch gestört vom Stürmer. Ich weiß gar nicht, ob es da ferner war oder sonst
aber
es
war bei energisch und also bei, drücken wir es mal positiv aus, bei größeren Automatismen wäre das also kein Problem gewesen. Aber so kam es natürlich zu dieser ulkigen und lustigen Szene, die er
natürlich... So hat es uns eine schöne Szene beschert. Und ich meine, es ist natürlich auch Entertainment-Fußball. Ja, von daher alles richtig gemacht.
Und er hat Mut bewiesen. Ne? Also so dicht über der Grasnarbe da rumzurutschen zwischen den Fußballschuhen von einem gegnerischen Stürmer, das sieht man auch nicht alle Tage.
Genau, aber so hat er zumindest noch seine Möglichkeit gehabt zu spielen. Ja. Er wird den Verein, das ist eigentlich mittlerweile beschlossene Sache, verlassen. Mhm. Im Sommer und ist ja aber offenbar ja auch nicht der Einzige, der geht, ne? Denn jetzt.
Phil Neumann wird ja.
Unter der Woche war es Thema, Phil Neumann.
Ja, wird ja, wurde ja heftig mit Werder Bremen und teilweise ja auch kolportiert, dass er da in die zweite englische Liga Championship gehen würde oder Interesse signalisiert worden wäre. Daher, nach meinen Informationen ist es so, dass der Fakt ist, dass wenn Hannover 96 den Klassenerhalt schafft, dass er dann nach Hannover geht. Mhm.
Ein großes Wenn ist natürlich noch da mit dem Klassenerhalt.
Ja, aber
das werden sie schon irgendwie reißen, ja. Und dann ist es ein Schritt, den ich auf den ersten Blick zumindest bemerkenswert finde. Ne?
Also, wir irgendwie mal ganz kurz den Wecker stellen und Erinnerungsvermögen wachrufen. Wir befinden uns im Profifußball. Und wenn Herr Kind Bock hat, irgendwie einen Kader zusammenzustellen, das ist jetzt so meine Interpretation der Veranstaltung, wenn es denn so kommen sollte, wir sprechen ja megamäßig im Konjunktiv, es geht um Geld.
Ja, natürlich, genau, das ist ja der zweite Blick. Wie gesagt, der erste Blick, sportlich, sehe ich jetzt nicht unbedingt die Verbesserung. Ich meine, Hannover wird immer eine Mannschaft sein, die im Idealfall auch ein Wörtchen mitzureden hat. Nichtsdestotrotz ist das nicht der sportliche Schritt, von dem ich jetzt denken würde, den musst du mit 24 Jahren gehen. Nö. Ob er sich in der Bundesliga auf sich durchsetzen würde, sei jetzt mal dahingestellt, aber ich glaube, da gäbe es durchaus noch andere Adressen für ihn, aber nichtsdestotrotz ist Hannover halt weiterhin ein Verein, der auch entsprechendes Geld zahlen kann, ne?
Ja, wenn man die Gerüchte um Hannover 96 sich zu Gemüte führt, wer da alles im Gespräch ist an Spielern, dann sind sie offensichtlich da auf der Suche nach einem schlagkräftigen Zweitligakader, ich will es mal so formulieren, der auch noch von einem gewissen Durchschnittsalter mit einem gewissen Durchschnittsalter bestückt ist, wo es auch noch ein paar Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Und offensichtlich sind sie sehr zahlungskräftig.
Ja, dann kann er sich ja mit Yannick Dehm um den Posten des Rechtsverteidigers battlen, wobei ich ihn dann wahrscheinlich eher innen sehe. Ne?
Ja, ja, also, natürlich Dreierkette, das ist das, was den befallen. Und da ist einmal, muss man ja auch ehrlichkeitshalber sagen, mit den Leistungen, die Phil Neumann diese Saison hier in Kiel geboten hat, mit seinen körperlichen Voraussetzungen, 1,92 groß, zweitschnellster Spieler der Liga. Er ist überraschenderweise gar nicht mal so das Kopfballmonster. Ne? Aber das muss er teilweise auch gar nicht mehr, weil er das ganz gut so antizipiert und so wegkriegt. Wäre natürlich lustig, Hannover 96, wenn man sich an das Rückspiel jetzt erinnert, da vor kurzem in der Regenschlacht, da war er einer der Protagonisten da, dieser 0-2-Niederlage aus Kieler Sicht. Vielleicht hat man danach gesagt, wenn einer so nett zu uns ist.
Ein Schelm, wer
Böses dabei denkt. Bekommen.
Ja, aber aus Kieler Sicht ist es natürlich sportlich wirklich schade. Er hat in diesem Jahr wirklich die Entwicklung genommen, die man sich von ihm erhofft hat. Exemplarisch da auch aus dem Dresden-Spiel sein Vorstoß über die rechte Seite, die maßgenaue Flanke auf den zweiten Pfosten, wo Luis Holtby im Grunde eigentlich mit ein bisschen mehr Zielwasser nur noch einschießen muss.
Gegen HSV ja auch schon, ne? Wirklich starker Auftritt, ne? Also das muss man ja sagen.
Genau, letztlich war damit zu rechnen, dass so ein Spieler irgendwann halt den nächsten Schritt machen wird. Das war zuletzt in den Gesprächen mit ihm zwischen den Zeilen auch immer rauszuhören, dass er natürlich hadert und nicht sagen will, ich will den Verein verlassen, sondern natürlich so, ich bin hier fußballerisch jetzt gewachsen und der Verein ist mir ans Herz gewachsen, aber nichtsdestotrotz, das ist das normale Business, dass du dann in dem Alter auch irgendwie weiterziehst und den nächsten Schritt machst. Aber Holstein stellt es natürlich jetzt vor Probleme, allerdings natürlich planbare Probleme, weil nun mal schon damit zu rechnen war, dass Neumann eventuell halt geht. Ja, ja, hat man vorgebaut oder nicht? Das ist jetzt die Frage.
Ja, also das muss man ja klar sagen. Abgesehen jetzt von dem Verletzungspech oder sowas oder Krankheitspech, wie man das so immer benennen will. Der Kader für die nächste Saison ist 26 Köpfe stark. Das von aktuell 29. Das heißt also, die 26 Spieler haben mindestens einen Vertrag bis zum Juni 2023. 15 sind es genau, nach meinen Berechnungen.
Die ja immer im stillen Kämmerlein über Stunden angestellten Berechnungen ergeben. Genau, aber
die Fragezeichen verbunden sind, zum einen wegen meiner mathematischen Unfähigkeit, zum anderen beim Addieren, zum anderen, weil man natürlich immer nie genau weiß, gibt es Optionen bei so und so viel Spielen oder sowas.
Also hat man ja alles schon erlebt.
Ja, genau. Und das ist ja dann bei den uns zugänglichen Quellen leider nicht ersichtlich. Und die Vereine neigen ja auch mehr und mehr dazu, diese Optionen am besten nicht zu veröffentlichen. Also gehen wir mal
davon aus. Die Optionen werden erst veröffentlicht, wenn sie greifen.
Genau. Das ist meistens so. Mhm. Also gehen wir mal davon aus, dass 15 Leute da bis 2023, 15 Spieler bis 2023 einen Vertrag haben. So, also 26 insgesamt, sieht ja auf den ersten Blick auch alles ganz gut aus.
Ja, man würde denken, Mensch, Kontinuität,
können
so weiterarbeiten, müssen nur punktuell verstärken.
Aus der Namensliste kannst du selbstverständlich auch, vielleicht jetzt nicht 1:1 oder sowas, aber kannst du selbstverständlich auch einen Phil Neumann kompensieren. Ne? Hauke Wahl kommt ja hoffentlich dann irgendwann wieder zurück. Dann hättest du mit Wahl, Teska, Komenda, Lorenz, hättest du 4 Leute für die Innenverteidigung, kannst du eine wunderbare Dreierkette spielen oder eine Viererkette, was du möchtest. Irgendwie Eras kannst du auch noch mit zurückziehen. Also ich sag mal so, es ist bitter, wenn er geht, aber das ist ein großer Verlust, auch menschlich bestimmt für die Mannschaft, fußballerisch sowieso. Aber es ist jetzt nicht der Verlust, der über Wohl und Wehe der Zweitliga-Zugehörigkeit entscheidet.
Nein, das denke ich auch nicht.
So will ich es mal formulieren. Ne? Aber nochmal zurück, 26 Spieler, Kontinuität. Aber es ist zugleich der drittälteste Kader.
Ja, darfst du nicht vergessen. Drittältester Kader mit, ich glaube, einem Altersschnitt von 26,7 Jahren im Moment.
Ja, kann gut sein.
Eine Entwicklung, die sich im Grunde über die letzten 2,5 Jahre so fortgesetzt hat. Damals, ich glaube, 2018, 2019 war es noch einer der jüngeren Kader in dieser Liga. Mittlerweile hat man sich da wirklich eigentlich, was den Altersschnitt angeht, nach vorne gearbeitet. Mhm. Auch wenn das nicht so schöne nach vorne arbeiten ist. Ja, auf Dauer ist das natürlich auch ein Problem, das du angehen musst, ne? Weil du musst einen Kader immer jung halten, weil du ihn damit natürlich auch entwicklungsfähig hältst und damit natürlich auch theoretische Transferwerte generierst. Und Holstein hat lange keine Transferwerte in signifikantem Maße mehr generiert. Also Verkäufe, ja gut, Jonas Meffert, der für seine Option im Sommer gegangen ist für kolportierte 500.000, ja, aber ansonsten hast du in letzter Zeit viele schmerzhafte, ablösefreie Abgänge und auf Dauer, ich stecke jetzt nicht ganz in den Zahlen, aber ich gehe davon aus, dass ein Verein wie Holstein Kiel auf Sicht auch von Transfererlösen abhängig ist. Das muss Teil des mehrstufigen Geschäftsmodells sein.
Könnte ich mir auch so vorstellen. Deshalb wird ja der Sommer jetzt nochmal mega interessant, ne? Weil zu den 15 erwähnten Spielern, deren Verträge bis 2023 laufen, zählen auch solche Leute wie Fabian Reese oder eben, wie schon erwähnt, Simon Lorenz oder sowas. Und da könnte natürlich auch sein, dass andere Vereine vielleicht auch mal interessiert sind. Ne?
Würde mich mal dem Reese nicht wundern.
Ne? Ja, zum Beispiel. Ne? Und deshalb spielt er vielleicht die beiden letzten Spiele auch nicht ganz so gut irgendwo. Ja.
Ach so, auch das ist wieder Kalkül,
sagst du? Ja, das ist auf Vereinsdruck hin passiert, dass er, dass er aus dem Blickfeld der anderen Clubs geht. Naja, Scherz beiseite, das sind natürlich interessante Spieler und ich könnte noch ein paar mehr Namen aufzählen. Finn Porat beispielsweise.
Der, wenn er zurückkommt, jetzt hoffentlich, er konnte zumindest schon wieder mittrainieren, ja. auch seinen Markt haben wird, weil auch er dieses Jahr einen Schritt gemacht hat nach vorne.
Also ist da sind zumindest Spieler, die vielleicht eventuell das Interesse bei anderen Clubs wecken. Und da wird es interessant sein, ob man es vorzieht, bei diesen Spielern die gehen zu lassen und noch eine Ablöse zu generieren im Rahmen des eben von dir benannten Geschäftsmodells. Oder ob man wie bei Lee und Sera 2020 ins wirtschaftliche Risiko geht im Sommer 2020 und die nicht ziehen lässt und auf Vertragseinhaltung pocht zum Wohle des eigenen sportlichen Erfolges. Sehr interessante
Konzept. Aber auch da die Frage, ob das, ob das zwei Sommertransferperioden in Folge wirtschaftlich funktioniert,
ja,
dass du so vorgehst. Ja, also in einem Jahr kann man es ja mal machen. Es hat sich ja sportlich dann auch, nicht mit dem Aufstieg, aber mit einer der aufregendsten Spielzeiten der KSV halt rentiert, 2021.
Der Fastaufstieg und Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale mit dem Sensationserfolg dagegen Bayern. Damit hast du natürlich einen immateriellen Wert geschaffen, irgendwo neben dem Pokaleinnahmen von 5 Millionen Euro über den Daumen. Aber hast du noch einen immateriellen Wert geschaffen, damit dein Image-Transfer zur Restrepublik ist derartig geschmeidig auf einmal gewesen.
Bundesweite Aufmerksamkeit.
Du hättest im Sommer, und das finde ich dann eigentlich ein bisschen schade, wie es dann so gelaufen ist, du hättest im Sommer drauf, haben wir schon tausendmal thematisiert, nach meinem Dafürhalten vielleicht anders agieren können. Jetzt
sehr diplomatisch formuliert, aber ich sehe es ähnlicher.
So, aber wir sind ja nun auch maximal am Laptop da im Managerspiel im Einsatz. Ich will das jetzt auch nicht zu sehr kritisieren oder irgend sowas. Wir werden bei zu gegebener Zeit sicherlich nochmal die Gelegenheit dazu haben. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, und das hängt natürlich alles ursächlich miteinander zusammen, wohin soll denn die Reise von Holstein Kiel jetzt führen? Bedeutet jetzt, wenn wir zum Beispiel den Geschäftsführer Sport, Herrn Stöver, fragen, dann sagt der Uwe Stöver, das Ziel wird wie immer sein,
die weitere Etablierung in dieser Liga. Allerdings geht man jetzt schon ins sechste Jahr, das darfst du auch nicht vergessen. Und was feste Zweitligastarter angeht, ist man da mittlerweile eigentlich bei den langjährigsten Vertretern dieser Liga mittlerweile angekommen.
Ne? Zum einen das, zum anderen, was heißt denn Etablierung in der zweiten Liga? Ist das in Ordnung, wenn man jedes Jahr im nicht jetzt auf dieses Jahr bezogen, wenn der Klassenerhalt geschafft wird, ist unter den Voraussetzungen, wie das alles stattgefunden hat, eine wunderbare Leistung und alle sind glücklich und zufrieden. Aber auf Dauer gesehen jetzt, alles was planbar ist, ist das jetzt jedes Jahr unteres Tabellendrittel? Entwickelt sich Holstein SV Sandhausen? Nichts gegen Sandhausen. Ich finde das.
Die haben ja mittlerweile auch eine Marke draus gemacht,
ehrlich gesagt.
Ja, dadurch, dass sie eigentlich der Inbegriff der zweiten Liga sind, das muss natürlich auch erstmal schaffen, aber willst du das kopieren? Das
Unabsteigbare, ne, wie der HSV 1 in der Bundesliga oder sowas. Ne? Aber diese Marke wird natürlich auch nicht ausgereizt da in Sandhausen und das ist natürlich alles sehr trügerisch. Ne? Oh, hier auf dem flachen Land da in der Kurpfalz oder sowas, da ist gar nicht so flach da übrigens. Und
damit fällt das ganze Kartenhaus schon in sich zusammen.
Also die Aussage ist schon wieder gleich null. Aber ich sag mal, nur bildlich gesprochen, auf dem flachen Land, da wir haben sowieso nicht so viel Geld und müssen immer haushalten und so. Naja, das ist da alles Bullshit. Ne?
Ja.
Die haben im Winter reingekloppt, dass die Heide wackelt, da um den Klassenerhalt noch zu mobilisieren.
Und ne? Die haben auch wirtschaftliche Möglichkeiten, ja, muss man sagen. An einem großen Wirtschaftsstandort, natürlich auch in der Nähe Heidelbergs, in einer großen, wichtigen Industrieecke.
Ja. Ne? Ja, also wirklich Mannheim, alles ist da in der Ecke irgendwo. Ne? Also von daher, da muss man natürlich immer ganz vorsichtig sein, aber nur grundsätzlich will man oder möchte man vielleicht das erneuern oder eine Renaissance zu einer Renaissance führen, für das Holstein Kiel bis vor relativ kurzer Zeit mal gestanden hat, junge Spieler ausbilden, auf dem zweiten Bildungsweg Leute nach vorne bringen, die es bei ihrem Bundesliga-Club meinetwegen im ersten Durchbruch nicht geschafft haben. Ich meine, wir können jetzt ja unseren Vortrag heute hier nochmal um 3 Stunden verlängern, dann zählen wir nochmal alle Namen auf, die hier schon durchgelaufen sind irgendwo, ne? Brauchen wir jetzt an dieser Stelle vielleicht nicht zu machen. Aber vielleicht sollte man sich daran erinnern, dass Leihspieler jetzt nicht irgendwie nur mein Beispiel
zu Ich wollte es gerade sagen, eigentlich nicht, kommen wir da relativ schnell beim Thema Leihspieler
nicht,
an.
Nicht das Schlechteste ist, ne? Also da kannst du jetzt zwar keinen Mehrwert draus generieren, zumindest keinen materiellen im ersten Moment, aber manchmal ergeben sich auch Situationen, ich erinnere jetzt, da muss ich an der Stelle, egal.
also von mir aus darfst du hier frei von der Leber wegreden.
Ist egal jetzt. Es gibt sogar Möglichkeiten, über Leihspieler Geld zu generieren, aber das will ich jetzt hier nicht weiter ausführen. Der Imagegewinn, überleg doch mal nach der Saison, schon vor der Saison 2020/21 mit den tollen Erfolgen, da hat Holstein aus den Jahren davor dafür gestanden, für junge Spieler, für Spielerberater, die bei jungen, talentierten Spielern, die unter Vertrag hatten oder deren Aufsicht da übernommen haben, Holstein Kiel, super Adresse. Na, der spielt hier relativ regelmäßig, wenn er sich nichts zu Schulden kommen lässt. Die spielen attraktiven Fußball. Da geht's nach vorne. Da ist die mediale Geschichte in Kiel ist ja das letzte Biotop im Profifußball halbwegs, auch wenn wir uns da.
Wir versuchen unser Bestes natürlich, ja. Aber am Ende kannst du ja halt ruhig arbeiten und genau, das sind all diese Sekundäreffekte, die dafür sorgen, wenn eine Laie funktioniert, wie sie ja sehr oft funktioniert hat. Ich erwähne da einfach nur mal Sally Özcan oder.
Kannst du heute mal anrufen und frag ihn mal, wie es
Laszlo in Kiel Benes, war. Ja, bald türkischer Nationalspieler, ja,
Die sind alle noch schwer begeistert. Wie schön war das denn, ne?
Ja. Und das spricht sich nun mal dann in der Liga auch rum. Und diese Liga ist am Ende auch einfach ein kleiner Zirkel.
Ja, na klar, logisch.
Da hast du sehr schnell einen schlechten Ruf weg, aber auch einen guten Ruf weg. Ja. Und diesen guten Ruf hat sich Holstein in den Jahren, die du angesprochen hast, tatsächlich erarbeitet. Das ist mit einer leichten Abkehr von diesem Weg, womit auch immer der jetzt begründet ist, Corona, sonst was, schwerer Transfermarkt, konntest irgendwie nichts bekommen, Ende letzter Saison, wusstest nicht, zu welcher Liga du gehörst, etc. pp. Es gibt für alles irgendwo Argumente, aber dass man von diesem Weg so abgekommen ist, fand ich dann doch schon signifikant und bemerkenswert.
Ja, Uwe Stöber steht ja nicht unbedingt dafür, jetzt im Übermaß Leihspieler zu verpflichten. Das, wenn man die Historie betrachtet, auch bei anderen Clubs, wo er tätig war oder für die er tätig war. Und es muss ich bin ja auch nicht der Erfinder des Stein des Weisen oder irgend sowas.
Und ich hatte das immer gedacht.
Ja, so ein bisschen natürlich schon, aber es ist eben halt nur mal eine Erinnerung an das, was schon mal relativ gut funktioniert hat. Und jetzt auf 5 Jahre hinaus einen Kader zusammenzustellen, der 5 Jahre zusammenbleibt, das ist ja sowieso eine utopische Vorstellung. Ja,
also das funktioniert einfach nicht. Nein. Das funktioniert auch auf höherem wirtschaftlichen Niveau nicht.
Nein.
Jeder frisst den kleineren und das ist einfach so.
Aber man muss natürlich schnell am Ball sein. Man muss, ich nenne mal 2 Beispiele da, Tietz und Luca Pfeiffer von Darmstadt 98, das Torjäger-Duo der Hinrunde. Ja, Darmstadt 98 bewegt sich jetzt auf der wirtschaftlichen Ebene, auf der sich Holstein auch bewegt. Ja. Also das ist jetzt vielleicht nicht 1:1 oder so, aber das ist vielleicht, solange die das neue Stadion jetzt noch nicht fertig haben in Darmstadt, was ja demnächst nicht der Fall sein wird, dann ist das schon wieder eine andere Nummer. Dann sind die wahrscheinlich ein Stückchen weiter voraus durch Logenverkauf und allen drum und dran. Aber im Moment ist das noch relativ identisch, würde ich jetzt einfach mal als Außenstehender so behaupten mögen. Und da fragt man sich natürlich, warum gelingt Holstein sowas?
Ja.
Haben jetzt Pichler und Wried, wo ich wirklich glaube, dass das ist auch eine gute
Wahl. Hatten wir ja letzte Woche schon besprochen. Genau. Da kann entsprechend, wenn ein Gerüst entsteht und es entsprechende Zulieferer für die beiden gibt, kann da eine wunderbare Symbiose zwischen den beiden, sei es jetzt Jobsharing oder Doppelspitze halt draus werden. Aber du brauchst dieses Gerüst dann erstmal. Ist natürlich schwierig
mit dem. Und du musst überlegen, also Tietz hat Darmstadt keinen Cent Ablöse gekostet und der Luca Pfeiffer ist ausgeliehen.
Gut, wenn sie den jetzt
vielleicht verpflichten wollen, kostet er vielleicht was. Kennen die Vertragslaufzeiten dann nicht ganz genau bei dem jetzt aus dem Kopf. Also für Benny Pichler hat Holstein auf jeden Fall was auf den Tisch gepackt. Mhm. Einige schrieben damals 1 Million, wurde uns erzählt, stimmt nicht.
Genau, also ähnlich war es dann ja bei Otschi Fried, wo es ja auch, glaube ich, in den ersten Meldungen hieß, 1 Million, letztlich weniger.
500.000, die Hälfte von 1 Million wird jetzt schon ungefähr der Wahrheit entsprechen. Nehmen wir das einfach mal. Und bei Otschi vielleicht 300.000 oder was weiß ich, bis über 800.000 mit allen drum und dran, vielleicht dann bei 1 Million, spielt ja auch alles gar keine Rolle. Also was heißt, spielt keine Rolle? Ist ja alles nicht wichtig.
Für uns nicht, weil wir nur drüber schnacken müssen,
ja,
weil
genau.
Wir es nicht zahlen müssen.
Ja, aber es zeigt natürlich, wenn du jetzt bei solchen Spielern, nur um da zu bleiben, wie Tietz und Luca Pfeiffer, wenn du da die nicht rechtzeitig und schnell genug auf dem Zettel hast und nicht handlungsschnell bist, dann musst du vielleicht auch mal in die Tasche greifen, wenn du dann interessante Leute jetzt wie Benny Pichler aus Österreich hierher lotsen möchtest. Das muss allen Beteiligten klar sein, dass das ein seriöses wirtschaftliches Handeln eine wunderbare Basis ist zum Arbeiten. Aber dass es in bestimmten Situationen auch eines gewissen Aufstockens des Etats bedarf, weil man dann vielleicht etwas konkurrenzfähiger ist als vorher. Und das darf man nicht unterschätzen. Die Entwicklung muss man jetzt genau beobachten, wie sie im Sommer bei der Kaderzusammenstellung, was da passiert und wie sich das auch sportlich das Ganze entwickelt, weil die eben genannten Spieler, die dann alle noch da sind, die werden ja auch nicht jünger, ne? Also das heißt ja nicht, dass die deshalb schlechter werden oder so, aber also die Entwicklungsmöglichkeiten in der Wahrscheinlichkeit sind ja nicht besonders hoch.
Genau, irgendwo, einerseits die Entwicklungsmöglichkeiten, als auch das Generieren von Transferwert, um darauf wieder zurückzukommen. Ja, kannst du mal einfach mit einem jungen 23-Jährigen kannst du mehr Asche machen als mit einem gestandenen 30-Jährigen, der vielleicht das gleiche Niveau hat, aber der nun mal nicht mehr diese 10 Karrierejahre vor sich hat. Ne?
Genau. Ja. Also ist eine spannende Melange.
Ja, ich würde mir irgendwie so einen Funken mehr Fantasie halt noch wünschen zu den Faktoren, die du selber genannt hast. Es ist leicht gesagt, kreativ sein, mehr Fantasie haben, aber nichtsdestotrotz gab es ja schon in diesem Verein bei der Transferplanung.
Eben. Und Fakt ist auch, dass natürlich 3-4 Planstellen gestrichen werden müssen. Das heißt also, von drei oder vier Spielern wird man sich wohl trennen müssen, wenn man den Kader noch ein bisschen schlagkräftiger machen möchte. Ob das dann auf Leihbasis ist, wie bei Iceman Fridtjonsson, das weiß ich nicht.
Der übrigens, glaube ich, gerade für seinen neuen Club Lilleström Siegtor in der, lass mich lügen, 98. Minute oder so geschossen
hat. Und wann ist er reingekommen? 96.
97,5.
Ja, genau. Ja, nee, also ob das denn auf Leihbasis passiert oder ob man Spieler verkaufen kann, das wird sich ja noch zeigen. Nochmal, ist eine ganz, ganz spannende Melange.
Ja, das wäre eine der spannenderen Transferperioden, das kann man zumindest schon mal sagen, weil mit der einfach auch irgendwo eine Richtungsweisung, eine Grundsatzentscheidung verbunden ist, was die Strategie dieses Clubs angeht.
Richtig.
Was die übergeordnete Philosophie angeht.
Genau. Und
von daher ist das tatsächlich, das ist die Transferperiode, an der sich am Ende die sportlich Handelnden, der Sportchef, messen lassen müssen.
Ja, definitiv. Definitiv.
Genau, sportlich messen lassen, um mal diesen Bogen zu schlagen, muss sich Holstein am Wochenende jetzt am 1. FC Heidenheim. Lass uns da noch kurz drüber reden. Man kann den Klassenerhalt endgültig fix machen und ich glaube, die Zeichen stehen auch gar nicht schlecht in dem Spiel, ne? Weil so ein gewisser Druckabfall bei Heidenheim könnte jetzt mittlerweile da sein, dadurch, dass man den Aufstieg, auch wenn er rechnerisch noch möglich ist, eigentlich verspielt hat jetzt. Ne?
Ja, das kann gut möglich sein. Haben jetzt ja zu Hause gegen Aue verloren. Ich glaube, das ist der einzige Club, der beide Spiele gegen Aue verloren hat. Ich weiß nicht, Ingolstadt hat, weiß ich jetzt nicht.
Dresden wird sich zumindest bedanken.
Ja, genau. Also das war schon überraschend, die Heimniederlage, gerade die Niederlage zu Hause gegen Aue. Ne? Das ist ja, auswärts ist ja vielleicht noch eine andere Sache. Aber du hast es eben gesagt und damit wird sicherlich viel mit zusammenhängen. Da ist hundertprozentigen Spannungsabfall.
Ja. Ja, wir kommen jetzt einfach in die Saisonphase, wo die Tabellenkonstellation ja Auswirkungen aufs Auftreten der ja Mannschaften hat. Und in dem Fall ist das jetzt, wird es zwangsläufig irgendwie zu einem Austrudeln führen, auch wenn du trotzdem irgendwie der Mannschaft versuchst, unter der Woche Spannung zu vermitteln. Glaube ich nicht dran, dass Heidenheim da jetzt tatsächlich nochmal nach der letzten Chance greift, weil ja, ich sie nicht sehe.
Nee, das, aber ich glaube, da ist dann, ich sag mal, wenn dann so ein Ausrutscher wie gegen Aue passiert ist, ist glaube ich eher so der eigene Anspruch, der da dann zum Tragen kommt auf Heidenheimer Seite, gar nicht mal so die Hoffnung, dass man vielleicht tabellarisches Wunder noch erreichen kann oder sowas, aber der eigene Anspruch. Und deshalb würde ich da nicht zu sehr drauf hoffen, dass sie sich zu sehr fallen lassen.
Also das wird jetzt kein Sommerkick. So, nee. Das wollte ich damit nicht sagen. Nichtsdestotrotz, sie haben 3 der letzten 4 Spiele verloren.
Ja, genau. Man kann das natürlich beeinflussen, dass dann vielleicht irgendwie die allerletzte Konsequenz auf Heidenheimer Seite dann vielleicht nicht zum Tragen kommt. Denn grundsätzlich ist das also eine extrem schwer zu bespielende Mannschaft. Ja,
und definitiv. War für Holstein auch schon immer schwer zu bespielen. Ja, also die Mannschaften von Frank Schmidt immer. Genau.
Wenn du
ich erinnere mich ans Hinspiel mit diesem. Ja. Noch ein positiver Faktor für Holstein, weil das war ja wirklich ein Spiel, das hättest du nicht verlieren müssen. Dann gab es so einen Sonntagsschuss in der 90. Minute. Leid das hat. Ist, glaube ich, die kleine Scharte, die man gerne auch noch auswetzen wird.
Möchte.
Ja. Zumindest erinnere ich mich dran, dass man in den letzten Wochen immer mal wieder, wenn es um ausgleichende Gerechtigkeit ging, Stichwort zum Beispiel Sterners Tor gegen Düsseldorf, da hieß es ja, das war jetzt quasi die ausgleichende Gerechtigkeit dafür, dass wir uns das Ding in Heidenheim damals gefangen haben. Aber mit den Heidenheimern selber hat man halt auch noch die Rechnung offen. Ne?
Ja, das stimmt natürlich. Und das kann natürlich gut passieren, dass der Holstein-Puls dann, wenn es gegen Heidenheim geht, ein bisschen höher schlägt. Das Schöne auf jeden Fall ist erstmal, dass wir nicht unbedingt ein Spiel erwarten müssen, was unter den widrigen äußeren Rahmenbedingungen
leidet. Ihr habt es öfteren schon mal erlebt.
Einmal mit Orkanstärke 15,5 in einer Halbzeit für jede Mannschaft. Damals mit
Abstößen, die brandgefährlich fürs eigene Tor wurden.
Und das andere Ding damit mit Regen, Güssen und Sturm und alles zusammen, wo auf der Holsteiner Seite einmal der Ball 3 Zentimeter vor der Torlinie liegen bleibt und auf Heidenheimer Seite rollt er gerade um wirklich eine volle Umdrehung über die Linie, aber auch nicht ein Millimeter mehr.
Auf 99 von 100 Plätzen wäre das ein Tor für Holstein gewesen.
Genau.
Absurdes Spiel damals, gemessen daran, wenn wir jetzt so ein bisschen schön frühlingshaftes Wetter haben am Sonnabend bei dem gepflegten Rasen. Ja. Hast du gestern eigentlich den Rasen beim HSV gesehen?
Was war das denn? Das weiß ich auch nicht. Da wird wohl denn gespart, was die Spieler zu teuer sind. Irgendwie wird wohl beim Rasen gespart.
Ach so, muss man das machen. Vielleicht muss man sich da auch noch mal was abgucken aus Kieler Sicht. Und den Hybridrasen wieder rausreißen.
Ja, genau. Ich habe ja leider gelesen, dass David Konsombi gerne seinen Vertrag zu Ende führen möchte. Hatte ja stille Hoffnung, dass er vielleicht dann doch wieder in alte Gefilde zurückkehren würde, aber das scheint wohl nicht der Fall zu sein, das nur mal so nebenbei.
Ja, ja. Mir fehlt gerade wirklich der...
Ja, du bist jetzt geschockt, nämlich.
Ja, genau. Aber mir fehlt der Esprit für eine perfekte Überleitung zu unserem Ende. Deswegen würde ich einfach sagen, dass wir dieses Ende ganz schematisch machen.
Ja.
Opa, ich danke dir.
Achso, wie geht das jetzt aus gegen Heidenheim?
Das müssen wir auch noch machen.
Das haben wir noch nicht geklärt, ne?
Ja.
Ich sag mal, ganz gepflegtes Unentschieden.
Gehe ich auch von aus. Hoffentlich auch mal wieder mit einem Tor. Also es war natürlich schön, dass man jetzt mal 0-0 erreicht hat. Ne? Haben wir auch noch gar nicht besprochen. Ich glaube, es war das erste 0-0 seit dem ersten Spieltag der Vorsaison oder dem zweiten Spieltag gegen Braunschweig.
Mhm.
Also ewig her. Ne?
Ja, und das erste Mal in dieser Saison, dass zweimal in Folge ein Spiel ohne Gegentor überstanden worden ist.
Ja.
Das ist ja auch schon mal eine spannende Geschichte irgendwo.
Genau, aber wenn wir das jetzt mit deinem Tipp kombinieren.
0-0.
Ja, ich wäre dann durchaus auch mal wieder für ein Gegentor, damit die Fans zumindest beim eigenen Tor dann was zu jubeln haben. Ja, deswegen 1-1.
Okay. Können wir uns gerne drauf einigen.
Genau, und idealerweise dann der Klassenerhalt fix. So oder so werden die Störche irgendwann über die Ziellinie schweben. Da sind wir uns eigentlich relativ sicher. Vielleicht
Dresden ist, glaube ich, in D-Dorf zu Gast oder so, wenn ich den Spielplan richtig im Kopf habe. Die Konstellation ist ja eigentlich so, wenn Düsseldorf gewinnen sollte gegen Dresden, ist es relativ egal, wie Holstein spielt. Ne? Dann ist der Klassenerhalt sowieso eingetütet. Ne? beim Unentschieden dann auch rechnerisch.
Ja, genau. Na? Und rechnerisch wollen wir es ja gerne haben.
So.
Wir wissen ja, dass du gerne rechnest, ne?
Ja.
Bist ja ein großer Verfechter.
Ja.
Nein, möglicherweise reden wir nächste Woche halt von einem definitiven Zweitligisten 22-23 Holstein Kiel. Ja, wir hören uns in der nächsten Woche wieder.
Mhm.
Danke dir fürs Gespräch, Opa.
Und sehr gerne.
Dann hören wir uns wieder in alter Frische am nächsten Mittwoch mit einer neuen Folge Holstein 1:1. Ciao, ciao.
Ciao.
Diese Folge von Holstein 1:1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de/plus.